Guten Morgen. Wie schön. Es ist für mich das erste Mal hier vorne und ihr habt nicht alle Masken auf. Also damit will ich überhaupt nicht sagen, wenn jemand das Bedürfnis hat, eine Maske zu tragen, aber es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Unser Oberthema ist ja zurzeit, Macht aus biblischer Sicht zu betrachten. Und es wird so viel Unwesen getrieben, dass man sich doch immer wieder richtig fokussieren muss, um nicht an allem zu zweifeln oder zu verzweifeln. Susis Einstieg letzte Woche hat mir gut gefallen. Ich bin dankbar für dieses Statement zum Thema Machtmissbrauch in der Kirche. Unser Thema heute, wie Jesus dem Menschen am Kreuz die Macht zurückgewann, hat mich ehrlich gesagt provoziert. Welche Macht habe ich als Christ? Ich fühle mich oft nicht so mächtig. Ich bete und irgendwie scheint das zu verpuffen. Ich rede mit Menschen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, die falschen Worte gewählt zu haben. Habe ich Macht? Was ist das? Und welche Macht hat Jesus mir am Kreuz zurückgegeben? Auf der Suche nach einem Bibeltext, der das Geschehen am Kreuz beschreibt, bin ich auf den 2. Korinther 5 gestoßen. Es war, glaube ich, ein Tipp von Gott. Und warum das wichtig ist, das erkläre ich euch später. Es war mir nämlich gar nicht klar, wie gut der Text passt. Den 2. Korintherbrief schreibt Paulus nach einem Konflikt mit der Gemeinde. Er war dort gewesen und wurde massiv angegriffen. Man warf ihm vor, eine armselige Erscheinung zu haben, keine Redebegabung zu haben und außerdem, er trete nicht vollmächtig genug im Heiligen Geist auf. Und schließlich wollte man ihm auch noch das Apostelamt absprechen. Ehrlich gesagt erscheint es mir unvorstellbar, dass das Paulus passiert ist. Wenn das jetzt mir passieren würde, würde es mich vielleicht nicht so sehr wundern, aber Paulus ist für mich so eine Größe aus der Bibel und dass er so angezweifelt wurde, finde ich schockierend. Paulus fand das auch schockierend. Er reiste ab, er schrieb einen Brief, der kam wohl ganz gut an und dann schrieb er später den 2. Korintherbrief. Und hier erklärt er, wie er sich als Apostel versteht, nämlich als Diener Christi. Und er betont den Gegensatz zu anderen, die ihre Position in der Kirche oder in Gemeinden für ihren eigenen Nutzen und für ihr eigenes Ansehen missbrauchen. Außerdem betont er sehr das Versöhnungswerk Jesu, dass durch Jesu Tod die Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt worden ist. Es geht also ganz grundsätzlich um geistliche Autorität und wie Paulus sie aus dem Evangelium ableitet. Und jetzt zum Text. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Vers 18. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. In diesem einen Satz wird die vollumfängliche Gnade deutlich, dass wir nämlich nichts zu dieser Versöhnung beigetragen haben. Eigentlich bedeutet Versöhnung ja, dass zwei Parteien sich nach einem Fehltritt wieder einigen und dass es zu einem Ausgleich kommt. Aber Gott ist es, der verzeiht, und Gott ist es auch, der für die Entschuldigung aufkommt. Wir dürfen uns ohne jedes Zutun an der wiederhergestellten Beziehung freuen. Und in Vers 21 wiederholt Paulus das unter der Betonung der Tatsache, dass Jesus völlig schuldfrei war und gerade deshalb dieses Opfer für uns erbringen konnte. Da wir Ostern ja frisch im Rücken haben, möchte ich die Osterbotschaft jetzt nicht nochmal vertiefen, sondern den nächsten Schritt gehen, den uns der Text anbietet. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. In seinem Konflikt betont Paulus hier, dass er von Gott beauftragt ist. Und für mich sehe ich hier, dass quasi mit dem Moment der Versöhnung kommt der Auftrag. Die Versöhnung von Gott mit uns ist nicht das Happy End, sondern der Anfang. Wir sind befreit, um andere zur Versöhnung mit Gott zu führen. Das ist unser Auftrag, Leben für die anderen. Der Dienst ist unsere Berufung. Denn im Reich Gottes ist der der Höchste, der allen anderen dient. Eine weltfremde Definition von Macht. Da wüsste ich ein paar Personen, denen ich das erzählen könnte, und die würden sich totlachen. Wir haben diese Worte schon so oft gehört. Es ist nichts Neues. Und ich habe gemerkt, dass ich daraus nur schwer einen neuen Impuls ziehen kann für mich und mein Leben. Und ich habe mich deshalb nochmal damit befasst, was eigentlich das ist, was passiert im Moment der Versöhnung. Und ich greife deswegen nochmal auf die Schöpfungsgeschichte zurück, die ja die Susi letzte Woche auch angesprochen hat. Wie sieht das denn aus, die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen? Da wir so lange nach dem Sündenfall leben, ist es für uns schwer zu wissen, wie war es denn vorher? Ich lese deswegen aus dem 1. Mose 2. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann kommen zwei Verse, da geht es um andere Punkte. Und dann Vers 19. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Ich finde, Gott gibt Adam interessante Aufgaben. Den Garten bearbeiten und bewahren, den Menschen den Tieren Namen geben. Er hat flache Hierarchien, viel Gestaltungsspielraum, ein Traumjob und ein Dreamteam. Ich finde es irgendwie, das Bild in meinem Kopf, wenn Gott mit Tieren zu Adam kommt und dann sagt, und wie heißt es jetzt? Der Nashornkäfer oder der Flughund, ich weiß nicht, das muss was ganz Besonderes gewesen sein. Diese Beziehung zwischen dem Schöpfer, der sowas Persönliches, ich weiß nicht, wenn Kinder ein Bild gemalt haben und das präsentieren, dann muss man natürlich die richtigen Worte finden für das, was einem da gebracht wird. Und wehe, wehe, man reagiert nicht positiv genug. Es ist so ein sensibler Moment, wenn man etwas präsentiert, was man selber geschaffen hat und es jemandem zeigt, so was Intimes. Und das macht Gott mit Adam. Er bringt ihm die Tiere. Ich weiß ja eh nicht, wie er auf diese ganzen Ideen gekommen ist. Diese Käfer bei uns im Garten alleine schon. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Käfer es da gibt. Die sehen alle anders aus. Und Gott hat sich das alles ausgedacht, nicht zu fassen. Und dann geht er zu Adam und sagt, wie heißt es denn? Was mir auch gefällt ist, das wird eigentlich erst später angesprochen, dass Gott abends in den Garten kommt, wenn es kühl geworden ist, und dann gehen die beiden spazieren. Das finde ich auch schön. So Abendspaziergänge durch den Wald oder durch einen Park. Was für eine Beziehung. Und dann der Sündenfall. Spannend finde ich auch, was danach beschrieben wird. Im 1. Mose 3. Und plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Der Mensch blickt an sich herunter und stellt fest, ups, ich bin nackt. Und ich glaube, dieser Blick an sich herunter ist etwas, was Luther später beschreibt. Er nennt es auf Latein Homo incurvatus in se. Ich quäle euch jetzt nicht mit Latein, aber es bedeutet ein Mensch, der so in sich selbst verkrümmt ist, der so quasi auf sich selber schaut, dass er ja auch schon gar nicht mehr richtig gucken kann. Er kann sich auch, stellt euch vor, ich wollte jetzt was aus dem Regal holen. Schwierig. Durch den Sündenfall hat der Mensch seine Perspektive und die Bewegungsfreiheit verloren. Der Blick auf uns selbst. Vielleicht ist es Egoismus, wenn sich alles um uns selbst dreht, wenn wir uns nur noch um unsere eigenen Sorgen kreisen. Im 2. Korinther steht, dass Jesus uns erlöst hat, um anderen die Botschaft von der Versöhnung zu bringen, um anderen zu dienen und für sie da zu sein. Wir werden erlöst von dem Blick auf uns selbst. Erst wenn wir nicht mehr auf uns selbst schauen müssen, sind wir frei. Die Macht, die Jesus für uns erkämpft hat, ist die Macht, von uns selbst wegzuschauen, auf Gott zu schauen und auf die anderen zu schauen. Und diese Macht haben wir immer. Wenn ihr Bücher liest über Christen, die ihr Leben beschreiben und die etwas Besonderes geleistet haben, ist es das, was immer den erstaunlichen Fortschritt gebracht hat. Mutter Teresa, die nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern der die Umstände, in denen sie lebte, völlig egal waren. Hauptsache, sie konnte den anderen helfen. Christen im Gefängnis, die von sich selbst wegschauen und unter den unglaublichsten Bedingungen ihren Glauben bezeugen. Von uns selbst wegschauen. Ich möchte noch einmal in das Bild zurückkehren. Ich würde sagen, Gott hat jedem von uns einen kleinen Garten Eden geschenkt. Ein Leben, einen Körper, eine Familie, einen Einflussbereich. Diesen Bereich sollen wir gestalten. Es ist sein Auftrag an uns, das zu gestalten. Und zwar selbstbewusst, aufgerichtet. Ja, da gibt es Mimosen, Dickhäuter, gefährliche Tiger, Nachteulen, frühe Vögel, listige Schlangen, schattige Bereiche, sonnige Wiesen. Jeder von uns hat einen Garten mit Problemzonen und Aufenthaltsbereichen, wo wir ganz gerne sind. Und Gott bringt immer wieder neue Wiesen ein, für die wir sorgen sollen und denen wir die Versöhnung mit Gott näher bringen sollen. Das ist sein Projekt mit uns. Und abends möchte er mit uns durch den Garten gehen und nochmal schauen, was wir, also er und ich, so geschafft haben und was gelungen ist. Er möchte, dass wir aufrecht in unserem Garten stehen. Für mich sind die Predigten ein gutes Beispiel für Teamarbeit mit Gott. Ich habe viele Ideen, worüber ich gerne predigen möchte, aber ich bekomme schon sehr klare Impulse von Gott, was gerade dran ist. Und wenn ich mich dann einmal auf ein Thema festgelegt habe, dann scheint ja alles, was ich lese, höre oder erlebe, auf dieses Thema hinzudeuten. Und es ist ein spannender Prozess, welche Punkte dann am Ende wirklich in der Predigt auftauchen und welche nicht. Weil sie nette Ideen sind, ohne besondere Bedeutung. Und jedes Mal, wenn ich dann hier im Gottesdienst ankomme, stelle ich fest, dass Gott mit den anderen Beteiligten denselben Weg gegangen ist. Da ist das Lobpreisteam, das auf magische Weise die gleichen Themen ausgesucht hat. Da ist die Einleitung, die genau auf das hinführt, was ich nachher sagen möchte, auch wenn wir uns nicht abgesprochen haben. Oder im Vorgebet kommen Impulse und ich denke, ja, alle sind bereit. Ein Puzzle, jeden Sonntag. Und ich bin begeistert über dieses Meisterwerk, das dann entsteht. Ich habe ja auch gedacht am Anfang, dass ich irgendwann mal das Predigen alleine kann. Das ist Unsinn. Das ist auch überhaupt nicht Gottes Idee davon, sondern es ist seine Predigt. Es wird immer intuitiver. Ich merke immer schneller, welche Impulse die sind, die ich aufgreife und welches nicht. Und ich glaube, dass ihr das auch kennt. Dass ihr wisst, wenn ihr mit ihm zusammenarbeitet, wo ist das, was er euch sagt? Und was sind die Ideen, die eben auf euch zufliegen, aber die nichts bedeuten? Ich möchte euch jetzt einmal einladen, aktiv zu werden. Ich möchte euch einladen, euren Garten anzuschauen und dazu einmal aufzustehen. Oder nicht? Doch, fände ich gut. Spürt einmal den Boden unter euren Füßen. Wir stehen auf dem Fels des Evangeliums. Dann ganz klassisch, haltet eure Knie und die Hüfte locker, sodass ihr in Bewegung seid. Kennt ihr bestimmt alle. Und dann spürt ihr, wie sich die Wirbelsäule aufrichtet und wie der Kopf quasi auf allem thront. Und dann schaut euch mal selbstbewusst, weil Gott euch aufgerichtet hat, in eurem Garten um, was er euch heute zeigen möchte. Ich lasse euch einen Moment. Danke. Ihr könnt euch wieder setzen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt, ob Gott euch was gezeigt hat. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlte. Vielleicht fühlte es sich ja nach einer Herausforderung an, nach viel Arbeit. Glücklicherweise gibt es heute das Abendmahl, sodass ihr gestärkt für die Gartenarbeit nach Hause gehen könnt. Denn er ist in euch und bei euch und er hat euch beauftragt, seine Versöhnung in die Welt zu tragen. Amen.